Wozu lässt Gott solche Dinge in dieser Welt geschehen? Und ich möchte sagen, meine lieben Freunde, ich weiß es auch nicht. Und ich bin nicht einer, der in allem alles vollkommen verstehen und erfassen kann. Und meine Freunde, das muss auch nicht sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir kleine Menschen sind mit einem kleinen Gehirn und dass wir nicht alles verstehen können, was Gott zulässt. Was ich aber möchte, meine lieben Freunde, heute Abend, das ist einmal die Bibel konsultieren. Einmal fragen, ja, was hat dann Gottes Wort zu diesen Dingen zu sagen? Zuerst einmal, meine lieben Freunde, wollen wir uns in Erinnerung rufen, was da alles in der Geschichte geschehen ist. In unserem Thema, das wir heute Abend miteinander sehen wollen, da steht auch Babylon. Und ich denke jetzt da an den Propheten Daniel. Und hier lese ich im ersten Kapitel die ersten zwei Verse. Der Prophet Daniel, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Im dritten Jahr des Reiches Joachims, des Königs in Juda, kam Nebukadnezar, der König, zu Babel vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr übergab ihm Joachim, den König Judas, und etliche Gefäße aus dem Hause Gottes, die ließ er führen ins Land Sinear, in seines Gottes Haus und tat die Gefäße in seines Gottes Schatzkammer. Und wenn wir das so lesen, diese ersten beiden Verse in diesem fantastischen prophetischen Buch des Daniel, dann fragen wir, warum? Warum lässt Gott zu, dass dieses Jerusalem belagert wird von einem Heiden? Warum lässt Gott zu, dass dieses Jerusalem fällt, meine lieben Freunde? Dass diese drei Deportationen passiert sind. Bei der ersten Deportation war dieser Jüngling, dieser Daniel, auch dabei und seine drei Freunde, Sadrach, Mesach und Abednego. Warum? Und unser Thema geht ja dann weiter. 6 Millionen umgebracht. Es ist klar, dass ich hier vom Holocaust spreche. Freunde, einige von uns haben diese schreckliche Zeit miterlebt. Und ich habe mir hier in meinem kleinen gelben Zettelchen ein paar Daten aufgeschrieben. Ich denke da, meine lieben Freunde, an dieses schreckliche Datum. Es war der 30. Januar 1933. Da hat der Reichspräsident Hindenburg Adolf Hitler zum Kanzler gemacht. Und dann ging es los, meine Freunde, die Verfolgung dieses Volkes auf eine ganz, ganz schreckliche Art und Weise. Sie wurden wirklich gedemütigt. Man hat ihre Geschäfte zerstört, man hat sie ausgeplündert. Sie mussten mit ganz kleinen Bürsten die Straßen fegen. Es war eine ganz furchtbare Zeit. Und meine lieben Freunde, dann kam die Reichskristallnacht. Gibt sehr viele, die wollen mir immer klar machen, sie hätten von all dem, was da passiert ist, überhaupt nichts gewusst. Und Freunde, ich bin überzeugt, dass da sehr viele nicht viel gewusst haben. Aber Freunde, in dieser Reichskristallnacht, da haben die Synagogen gebrannt. Und das deutsche Volk, das Gros des Volkes, hat eigentlich nicht gewusst, was jetzt da alles passiert. Aber sie haben es gesehen, sie haben es mitbekommen, Freunde. Da waren einige Mutige, die sind doch noch in die jüdischen Geschäfte gegangen, bis zuletzt, bis sie dann auch angepöbelt wurden. Es war eine ganz, ganz schreckliche Zeit. Und das alles in meinem Jahrhundert, im 20. Was soll ich sagen, meine lieben Freunde? Ganz kurze Zeit nach dieser Reichskristallnacht, als die Synagogen brannten, wurden 30.000 jüdische Männer verhaftet, geschändet, in Konzentrationslager gebracht. Es war einfach furchtbar. Die SA und die SS, sie machten Jagd auf Juden. Und dann 1941 musste jeder Jude den sogenannten Judenstern tragen. Unwahrscheinlich. Sie waren geächtet. Und Freunde, ich muss da an ein Volk denken, an die Dänen, an den König von Dänemark. Die Nationalsozialisten haben ihm gesagt, er sollte doch das Land verlassen. Die Länder wurden ja überfallen wie Räuber, Banken überfallen, Freunde. Aber dieser König hat gesagt, nein, ich bleibe da. Und als die Losung rauskam, dass jeder Jude den Stern tragen musste, ist er auf seinem Pferd in die Stadt hineingekommen und er selber hat den Stern getragen. Und dann hat das ganze Volk das gemacht. Und Freunde, dann haben sie die vielen Juden noch außer Landes bringen können. Viele wurden gerettet. Ich habe mich über diese Geschichte unwahrscheinlich gefreut. Dieser Judenstern. Meine lieben Freunde, und dann haben beinahe alle Länder die Grenzen geschlossen für Flüchtlinge, für jüdische Flüchtlinge. Auch wir Schweizer. Wir haben gesagt, unser Boot ist voll. Und wir haben, weil wir den besten Geheimdienst hatten mit dem Vatikan, genau gewusst, was mit diesen Menschen passiert. Gott sei Lob und Dank hat es einen Mann gegeben, namens Grüninger, der noch Hunderte in unser Land hineingelassen hat, in St. Gallen. Er wurde fristlos entlassen, aber er hat später gesagt, als er als armer Mann durchs Leben musste, ich hätte es genau gleich wieder gemacht. Und meine lieben Zuhörer, interessanterweise, da gab es eine Stadt und ein Land, die haben die Juden einfach aufgenommen, solange sie kommen konnten. Freunde, Shanghai in China. In der kürzester Zeit sind dort 25.000 Juden noch hingeflohen. Aber die meisten, die sind ja nicht außer Landes gegangen. Und ich weiß, ich habe mit einigen gesprochen in Deutschland, mit Überlebenden. Und ich habe gesagt, hört mal, wie ist das denn nun möglich? Warum seid ihr nicht noch rausgegangen? Warum habt ihr Deutschland nicht noch verlassen? Ich kann das nicht begreifen. Und dann haben sie mir gesagt, wissen Sie, wir haben das einfach nicht geglaubt. Wir haben einfach gedacht, das ist nichts anderes als ein kurzer Spuk. Es kann doch unmöglich sein in einem zivilisierten Land im 20. Jahrhundert. Und da waren einige Freunde, die haben tapfer gekämpft im Ersten Weltkrieg für Deutschland. Die haben das Eiserne Kreuz bekommen für Tapferkeit und so weiter. Und jetzt kommt da so einer dahergelaufen, Freunde. Er hat es nicht weitergebracht als bis zum Gefreiten. Und jetzt werden diese Leute da dermaßen verfolgt. Einfach unvorstellbar. Und viele konnten im letzten Moment noch nach Shanghai, nach China fliehen. Eben in kürzester Zeit waren es 25.000. Ich habe das noch am Rande miterlebt. Ich weiß noch, wenn ich hier in Bern, im Ostring, auf unseren Balkon ging und die Bomber kamen. Und die Mutter hat geschimpft, ich sollte reinkommen, sei gefährlich. Und ich sagte, das ist nicht gefährlich. Ich muss diese Flugzeuge hier sehen. Und ich wusste, dass die eine so tödliche Last mitführten. Und was da in Deutschland geschah, jetzt diese schrecklichen Bombardierungen, diese ganzen Städte, die einfach ausradiert wurden. Tausende, Tausende sind umgekommen. Und ich denke noch an Dresden, Freunde, als sie Phosphor vom Himmel runterließen und die Menschen verbrannten lebendigen Leibes. Sie flüchteten in die Elbe. Aber Freunde, das Wasser brannte. Das ist erst gewesen, 1945. Und dann habe ich Auschwitz besucht. Es war ein schrecklicher Tag. Als ich diese Öfen sah und diese Baracken, als ich den Film sah, wie dieses Lager von den Russen befreit wurde, als dieser Oberingenieur Gunka an meiner Seite leise schluchzte. Er hat seinen Bruder und seinen Vater verloren in diesem schrecklichen Konzentrationslager. Es war eine furchtbare Zeit. Und meine Freunde, ich verstehe Israel und ich verstehe viele Juden. Ich verstehe sie, dass sie fragen, wo war Gott und warum hat Gott so etwas zugelassen? Und ich will euch etwas sagen, ich wiederhole es, ich weiß es nicht. Und wir brauchen nicht alles zu verstehen und alles zu wissen. Aber trotz alledem, meine lieben Freunde, möchte ich jetzt die Heilige Schrift aufschlagen. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, zurückdenke an Babylon, in dem Moment haben wir einen Propheten, der alles ganz genau begriffen und verstanden hat. Ich schlage jetzt den Propheten Jeremia auf und hier das 25. Kapitel und ich lese von Vers 9 an. Da spricht Gott in der Ich-Form. Ich will ausschicken und kommen lassen alle Völker gegen Mitternacht, spricht der Herr, auch meinen Knecht Nebukadnezar. Meine lieben Freunde, stellt euch einmal vor, es ist beinahe unfassbar, dass hier in der Bibel der Name von diesem heidnischen König im Jeremia steht, und zwar wird er als Knecht Gottes hingestellt, meinen Knecht Nebukadnezar, den König zu Babel, und will sie bringen über dies Land und über die, so darin wohnen, und über alle diese Völker, so unterliegen, und will sie verbannen und verstören und zum Spott und zur Wüste machen. Und will herausnehmen allen fröhlichen Gesang, die Stimme des Bräutigams und der Braut, die Stimme der Mühle und das Licht der Lampe, dass dies ganze Land wüst und zerstört liegen soll, und sollen diese Völker dem König zu Babel dienen 70 Jahre. Also genau die Zahl der Jahre. Und Freunde, der Prophet Daniel, er wurde ja bei der ersten Deportation nach Babylon gebracht, und dann hat er gerechnet und plötzlich hat er gemerkt, er ist ja als ganz junger Mann, als Jüngling deportiert worden, und jetzt war er schon ein alter Mann, und jetzt hat er gemerkt, die 70 Jahre sind um, und dann hat er sich vor seinen Gott hingestellt und dann hat er Buße getan, stellvertretend für das ganze Volk, hat sich gebeugt und gesagt, Herr, wir haben gesündigt. Und jetzt erbarm dich doch. Und dann durften sie wieder nach Hause. Ich möchte jetzt einmal eine Stelle aufschlagen im Propheten Jesaja. Und hier das 48. Kapitel. Und ich lese hier den Vers 10. Und ich möchte sagen, unter Umständen, meine Freunde, bekommen wir hier ein bisschen Aufschluss durch das Wort Gottes. Ich wiederhole, Jesaja 48, Vers 10. Da spricht Gott wieder in der Ich-Form, ich will. Siehe, ich will dich läutern, aber nicht wie Silber, sondern ich will dich auserwählt machen im Ofen des Elends. Und als dieser gläubige Jude, dieser Christ, zu dem ich geflohen bin, nachdem ich dieses Auschwitz besucht habe, als ich ihn frug, warum hat Gott so etwas zugelassen, dann hat er mir diesen Vers gelesen. Israel, das jüdische Volk, hat eine große Zukunft. Eine große Berufung. Und Gott hat mit diesem Volk etwas Gewaltiges vor. Er will sie auserwählt machen. Er will sie läutern, und das nicht wie Silber, sondern, meine lieben Freunde, im Glutofen des Elends. Und jetzt denke ich noch an eine andere Stelle, die dieser Mann mir gezeigt hat. Und zwar finde ich die im Propheten Hesekiel. Ein interessanter Prophet, einer des Exils, das heißt, er war auch in Babylon. Man nennt ihn den Mose des Exils. Ein gewaltiger Mensch, ein gewaltiger Prophet, Freunde. Und er hat diesem Volk geweissagt. Er hat sie ermahnt. Er hat sie zur Umkehr und zur Buße gebracht. Und jetzt in diesem Hesekiel Kapitel 16 möchte ich einmal von Vers 16, von Vers 5a lesen. Hesekiel Kapitel 16 und das erste Sätzlein im Vers 5. Niemand jammerte dein, dass er sich über dich hätte erbarmt. Und jetzt Vers 6. Ich aber ging vor dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, da du so in deinem Blut lagst, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, da du so in deinem Blut lagst, du sollst leben. Und das haben wir schon in der Einleitung gehört, meine Freunde. Das Gericht ist nicht das Ende, sondern Gott lässt viel Dinge zu. Und ich wiederhole noch einmal, es gibt Dinge, die können wir nicht begreifen. Und ich habe den Mut, das zu sagen und auch Gott zu fragen, warum. Und ich kann ihn auch fragen, wo warst du mit vielen? Und ich weiß, dass Gott mir Antwort geben wird. Und er hat auch einem Propheten Habakuk Antwort gegeben, der gesagt hat, Herr Gott, wie lang muss ich zusehen, wie die Ungerechtigkeit auf dieser Welt ist, wie der Arme geschunden wird. Und Freunde, wir wissen es, in der Bibel steht es ganz genau geschrieben, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Das ist etwas, was wir heute auch wieder sehen. Und deshalb wird die Liebe in vielen erkalten. Und möge Gott dir und mir Gnade schenken, dass wir zu diesen vielen, in denen die Ungerechtigkeit überhand nimmt, dass wir zu diesen vielen nicht gehören. Meine lieben Zuhörer, wo sind wir denn nun jetzt? Was erfüllt sich vor unseren Augen? Ich denke da an eine ganz große, wunderbare Verheißung. Ich finde die im 5. Buch Mose. Und ich lese hier einmal im 30. Kapitel von Vers 3 an. Das 5. Buch Mose, es ist die Tora also, Kapitel 30, Vers 3. Der Herr, dein Gott, wird dein Gefängnis wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, dahin dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Wenn du bis an der Himmel Ende verstoßen wärest, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben, und wirst es einnehmen. Und er wird dir Gutes tun und dich mehren über deine Väter. Und das ist jetzt etwas, was mir so eine ganz große Freude macht, meine lieben Freunde. Ich sehe das und ich erlebe das mit meinen Augen. Jedes Mal, wenn wir nach Israel gehen, dann erleben wir, wie Gott dieses Volk segnet, wie alles grünt. Wir sehen diese Menschen, die so viele Erfindungen machen. Wir sehen das größte Krankenhaus im ganzen Orient, dort in Jerusalem, das Hadassah-Spital. Wir sehen, wie diese Menschen aus der ganzen Welt, aus jedem Kontinent und aus allen Ländern jetzt wieder zurückkommen. In Scharen, Freunde, das ist für uns ein Zeichen der Zeit. Und ich möchte sagen, Gott wird dieses Volk segnen, wie er es noch gar nie gesegnet hat. Sie sind jetzt schon mehr, als die Leute damals gewesen sind. Sie sind in ihrem Land und Gott hat es gesagt. Ich lese weiter. Ich komme jetzt zum Vers 6. Ich wiederhole im 5. Buch Mose, Kapitel 30. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden. Also jetzt geht es nicht mehr um die Beschneidung des Kleinkindes am 8. Tag. Der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, dass du den Herrn, deinen Gott, liebest von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du leben mögest. Aber diese Flüche wird der Herr, dein Gott, alle auf deine Feinde legen und auf die, so dich hassen und verfolgen. Und wir erleben jetzt diese Flüche, meine lieben Zuhörer, diese vielen Mohammedaner, die vor dem Islam fliehen. Denn in diesen Islamvölkern und Ländern kann man gar nicht mehr existieren. Zu Hunderttausenden kommen sie. Jetzt sind dann die 800.000, die nach Deutschland kommen sollten, schon da. Und es werden viel mehr als über 1 Million. Und die Flüche gegen all diese Feinde, die diese Juden vernichten wollen, ins Meer schmeißen, umbringen, diese Flüche kommen auf sie. Wir sehen das mit sehenden Augen. Es tut uns im tiefsten Herzen leid. Und wir wollen für diese Moslem beten und sagen, Herr, schenke ihnen offene Augen, dass sie dich, Herr Jesus, sehen in deiner ganzen Schöne. Du Sohn Gottes, der du inkarniert bist, Mensch geworden bist, für uns gelebt hast hier unten und dann gestorben bist am Kreuz, um uns zu retten. Ja, es stimmt, was hier steht. Diese Flüche wird der Herr, dein Gott, alle auf deine Feinde legen und auf die, so dich hassen und verfolgen. Du aber wirst dich bekehren. Vers 8. Du aber wirst dich bekehren und der Stimme des Herrn gehorchen, dass du tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete. Und der Herr, dein Gott, wird dir Glück geben in allen Werken deiner Hände. Ist das nicht etwas ganz, ganz Gewaltiges? Er wird dir Glück geben in allen deinen Dingen, die du unternimmst, die du tust. Meine Freunde, ich habe noch eine Stelle, die ich lesen möchte. Wir haben gesehen, wie Gott seinen Knechten, den Propheten, Aufschluss gibt über das, was er tut. Und ich bin eigentlich dankbar, dass ich diesen dreimal heiligen, großen Gott, diesen Schöpfer Himmels und der Erde, meine lieben Zuhörer, nicht in allem begreifen kann. Wir werden die Ewigkeit haben. Und Gott wird uns alles zeigen. Und jetzt kommt der Glaube und dieser Glaube sagt uns, dass Gott keine Fehler macht. Und dass Gott es eben doch gut meint. Und dass er zum Ziel kommt, durch die Nacht hindurch, diesen großen Gott. Im Propheten Ezekiel, da lese ich jetzt das 20. Ezekiel Kapitel 20 von Vers 41 an. Ihr werdet mir angenehm sein mit dem süßen Geruch, wenn ich euch aus den Völkern bringen und aus den Ländern sammeln werde, da hier ihr verstreut seid. Und werde in euch geheiligt werden vor den Nationen. Man nennt diesen Ezekiel ja den Mose des Exils. Ein großartiger Prophet. Und ich möchte dir zurufen, lies das Alte Testament. Es ist dermaßen aktuell. Ich lese den Vers noch einmal. Wenn ich dich aus den Völkern, aus den Ländern sammeln werde, dahin ihr verstreut seid, und werde in euch geheiligt werden vor den Nationen. Und ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich euch ins Land Israel gebracht habe, in das Land, darüber ich meine Hand aufhob, dass ich's euren Vätern gebe. Meine lieben Zuhörer, Gott hat seine Hand erhoben. Gott hat geschworen. Und er hat bei sich selber geschworen, denn es gibt keinen Größeren. Er hat geschworen, dass er ihnen das Land gibt. Das muss ich noch einmal lesen. Ihr werdet mir angenehm sein mit dem süßen Geruch, wenn ich euch aus den Völkern bringen und aus den Ländern sammeln werde, darin ihr verstreut seid, und werde in euch geheiligt werden vor den Nationen, die werden es sehen, und sie können nichts dagegen tun, weder eine UNO, meine lieben Zuhörer, weder ein EU. Es gibt sogar noch eine Institution, das ist das Quartett, Freunde. In der letzten Vergangenheit hört man von denen nichts mehr. Zu diesem Quartett hat Amerika gehört, Russland, die EU. Und England, Tony Blair ist da der Chef von diesem Quartett. Und die wollen unbedingt diese Zwei-Staaten-Lösung, und die wollen unbedingt dieses Israel jetzt in die Zange nehmen und ihnen sagen, was zu tun und zu lassen ist. Von diesem Quartett hört man nicht mehr viel. Es ist nicht einmal mehr ein Trio, nicht? Es ist überhaupt nichts. Aber Gott bringt dieses Volk wieder zurück, und er wird geheiligt werden vor den Nationen. Und, sagt Gott weiter, und spricht das israelische Volk an, und ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich euch ins Land Israel gebracht habe, in das Land, darüber ich meine Hand aufhob, dass ich's euren Vätern gebe. Daselbst werdet ihr gedenken an euer Wesen und an all euer Tun, darin ihr verunreinigt seid, und werdet missfallen haben über alle eure Bosheit, die ihr getan habt, und werdet erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich mit euch tue, um meines Namens willen und nicht nach eurem bösen Wesen und schändlichen Tun. Du Haus Israel, spricht der Herr, Herr, was war denn immer die Not? Meine lieben Zuhörer, das war der Götzendienst. Und immer wieder haben sie die Götzen der Heiden übernommen und haben Baal angebetet und dann die Göttinnen und sind abgefallen und haben Gott Jahwe vergessen. Und dann hat Gott wieder etwas zugelassen, meine lieben Freunde. Und dann kam wieder eine Diaspora und dort hat Gott sie wieder aufgerüttelt. Und dann haben sie sich zum großen Teil bekehrt und dann durften sie zurück. Ich denke eben an die babylonische Gefangenschaft. Und jetzt erleben wir etwas Fantastisches. Die 10 Stämme, die eigentlich verschollen sind, die in die assyrische Gefangenschaft gingen, vorher, vor der babylonischen, die findet man jetzt. Plötzlich findet man Menschen in Japan, in anderen großen Ländern, wie zum Beispiel in Indien. Und die sagen, wir sind Israelis, wir wollen ins Land der Väter, wir wollen zurück. Das Rabbinat schickt Leute hin, um das zu verifizieren. Und sie finden Leute, die den Sabbat halten dort und die Feste. Und jetzt wollen die plötzlich, trotzdem sie ja Jahrtausende jetzt weg waren, wollen die heim ins Land der Väter. Das sind für uns, meine lieben Zuhörer, Zeichen der Zeit. Und wir sehen das mit sehenden Augen. Haben wir hier ein bisschen etwas als Antwort, wenn wir sehen, wie Gott schwört? Er schwört, Israel soll das Land gehören. Wo Gott schwört, dass er sie wieder zurückbringt. Und ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich euch ins Land Israel gebracht habe, in das Land, darüber ich meine Hand aufhob, dass ich es euren Vätern gebe. Da selbst werdet ihr gedenken an euer Wesen und an all euer Tun, darin ihr verunreinigt seid, und werdet Missfallen haben über alle eure Bosheit, die ihr getan habt, und werdet erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich mit euch tue, um meines Namens willen und nicht nach eurem bösen Wesen und schändlichen Tun. Du Haus Israel, spricht der Herr, Herr, um seinetwillen, nicht um unseretwillen, auch dir vergibt er um seinetwillen. Du hast mir viel Mühe gemacht mit deinen Sünden und Übertretungen. Ich tilge das alles um meines Namens willen. Meine Freunde, Gott kommt zum Ziel. Und den Weg können wir nicht immer begreifen, den Gott einschlägt. Aber eines dürfen wir wissen: er lebt. Und der Tag wird kommen, wo uns alles klar wird, wo wir sehen. Und wenn ich an den Herrn Jesus denke, wie oft hat er geweint über Jerusalem, wenn er auf dem Ölberg saß und die Stadt zu seinen Füßen sah und den riesigen Tempel mit dem großen Vorhof, die ganze Geschäftigkeit. Wenn ich an ihn denke, als er einmal die Geißel nahm und diese Geldwechsler und all die, die jetzt da Geschäfte machten, die hat er rausgejagt. Meine lieben Freunde, Gott sitzt im Ziel und er kommt zum Ziel. Er sitzt auf dem Thron. Ich habe am letzten Sonntag den Koran dabei gehabt. Und ich habe gesagt, dass ich heute Abend noch ein anderes Buch mitbringe. Ich habe es hier dabei. Das war so interessant, meine Freunde. Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich pro Sonntag in 3 Ländern gepredigt habe. Am Morgen in Deutschland habe ich begonnen, in Emmendingen, bei Freiburg im Breisgau. Und dann von dort bin ich nach Frankreich rüber und habe am Nachmittag in Colmar im Elsass in Frankreich gepredigt. Von dort bin ich nach Schaffhausen in der Schweiz und habe am Abend den 3. Vortrag gehalten. Und dann bin ich nach Hause gefahren, nach Bodmingen im Baselgebiet. Das war eine Tour de Suisse, oder? Es war ja nicht nur Suisse, es war Deutschland. Und es war Frankreich und dann auch die Schweiz. Und Freunde, dort war eine ganz, ganz freundliche alte Frau. Und die hat mich immer ermahnt und hat gesagt, ja, Bruder Reichenbach, du tust zu viel. Und dann musste ich bei ihr Mittagessen nach meinem Gottesdienst in Emmendingen. Und dann nachher sollte ich etwas schlafen. Da war so eine schöne Couch da. Und dann hat sie mich eingebettet. Und Freunde, ich war überhaupt nicht müde. Und dann war sie raus. Und dann habe ich gedacht, na ja, die hatte eine wunderbare Bibliothek. Jetzt will ich doch da sehen. Und jetzt habe ich gedacht, das sei eine Bibel. Seht ihr da mit Gold geschrieben, oben Goldschnitt. Und ich meinte, das sei eine Mengeübersetzung. Und ich schlich mich auf und holte dieses Buch aus dem Regal und dann las ich Mein Kampf, Adolf Hitler. Ich war noch wacher. Und als sie mich wecken wollte, damit ich weiterfahren konnte nach Frankreich, hat sie nun gesehen, dass ich das Buch habe. Und dann sagt sie, ja, hör mal, soll ich dir es schenken? Sag ich, jawohl. Das ist also ein Originalbuch, Mein Kampf. Eine Abrechnung steht da. In diesem Buch, das ist der erste Band, der zweite. Und Freunde, der Wehrmachtsbevollmächtigte Böhmen und Mähren, Prag 11, Abteilung 2a, also ein unwahrscheinliches Buch. Und ich habe dieses Buch mitgebracht, um euch zu zeigen, wie Gott diesem Menschen begegnet ist und ihn warnte. Ihn warnte. Und ich möchte euch das lesen, Freunde. Es ist auf Seite 69. Hört mir zu. Adolf Hitler schreibt: Nur einmal noch. Es war das letzte Mal. Kamen mir in tiefster Beklommenheit ängstlich drückende Gedanken. Als ich so durch lange Perioden menschlicher Geschichte das Wirken des jüdischen Volkes forschend betrachtete, stieg mir plötzlich die bange Frage auf, ob nicht doch vielleicht das unerforschliche Schicksal aus Gründen, die uns armseligen Menschen unbekannt, den Endsieg dieses kleinen Volkes in ewig unabänderlichem Beschlusse wünsche. Sollte diesem Volk, das ewig nur dieser Erde lebt, die Erde als Belohnung zugesprochen sein. Es ist beinahe unfassbar. Es kamen ihm in tiefster Beklommenheit ängstlich drückende Gedanken. Meine lieben Zuhörer, das war Gott, der diesen Menschen warnte. Und dann hat er das alles über Bord geworfen. Und dann kam er zu einem unheimlichen Schluss, zu einer Schlussfolgerung. Auf der Seite 70, da sagt er nun: Ich glaube heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln, indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn. Hört ihr, wie der fromm spricht? Freunde, der hat so viel aus der Bibel genommen, auch der Gedanke des tausendjährigen Reiches. Das sollte 1000 Jahre ja existieren. Und jetzt sieht er das jüdische Volk und jetzt kommen ihm diese ängstlichen Gedanken. Und jetzt hat er das alles über Bord Bord geworfen, alles, was Gott ihm noch zeigen wollte. Wer Israel flucht, der ist verflucht. Und wer Israel segnet, der wird und ist gesegnet. Morgen um die Zeit, Freunde, sind wir, die Sonja und ich, in Tel Aviv. Wir haben von der El Al zwei Flüge geschenkt bekommen, damit wir die Gelder, die wir haben und im Frühjahr nicht anbringen konnten, dass wir die jetzt bringen. Ich freue mich darüber. Morgen sind wir in Tel Aviv und dann in Jerusalem. Aber am Freitag sind wir schon wieder da. Am nächsten Sonntag bin ich natürlich hier. Da haben wir ja wieder ein ganz wunderbares Thema. Ich bitte euch, nehmt doch noch die letzten Einladungen mit. Wir haben ein ganz wichtiges Thema und versuchen Sie, jemanden mitzubringen. Es heißt, der neue Tempel mit dem Antichristen, Fragezeichen. Es steht ja in der Bibel, er wird sich in den Tempel setzen und sich ausgeben als Gott. Aber dieser Tempel existiert nicht. Auf diesem Tempelberg sind zwei Moscheen. Die Al-Aqsa mit dem schwarzen Dach und dann nachher der Felsendom mit der goldenen Kuppel. Und ich habe mit einem Rabbiner, mit einem Doktor der Theologie gesprochen und habe zu ihm gesagt, ja, das ist ja ein so riesiger Platz. Da hat doch noch ein jüdischer Tempel auch Platz. Und sagt er, nein, 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 nein. Freunde, Sie warten. Sie haben 2000 Jahre gewartet, um zurückzukommen. Ins Land der Väter, ins verheißene Land. Und jetzt warten Sie noch einmal, bis Gott einschreitet und Sie dann den Tempel bauen können. Und im Propheten Ezekiel von Kapitel 40 an sehen wir den Tempel da. Und der Antichrist ist am Anmarsch. Sein Geist ist nämlich schon da. Der Geist des Antichristen. Der Geist, meine lieben Freunde, des Abfalls vom wahren Glauben. Es macht sich alles auf, alles breit, damit dieser Antichrist kommen kann und sich auf den Thron setzt, die Nationen verführt. Und ich muss es heute Abend sagen, auch Israel wird verführt und sie werden ihn annehmen. Aber diese Zeit des Antichristen ist kurz und dann wird Jesus wiederkommen als Herr aller Herren, als König aller Könige. Und dann wird er die Macht ergreifen. Auf diesen Tag freue ich mich von ganzem Herzen. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir sehen, wie du dieses dein Volk Israel wieder zurückbringst, und zwar alle 12 Stämme. Und wir sehen, wie jetzt die Jäger unterwegs sind. Ja, sie werden jetzt heimgejagt. Es ist dein Wille. Und Herr, wir sehen, dass du auch diesen Nationalsozialismus zugelassen hast. Es gab dann ein Aufschrei. Wir brauchen ein eigenes Land, wo wir leben können und wo denn das nun doch in diesem Land, das Gott uns verheißen hat, in Eretz Israel, im Lande Israel. Und Herr, du kommst mit uns morgen, wenn wir kurz dorthin fliegen, und mit ihnen Gemeinschaft haben. Herr, wir haben den Auftrag, dein Volk zu segnen und zu trösten. Tröstet, tröstet mein Volk. Und so, sie haben diesen Trost notwendig. Und Herr, gib uns Gnade, Herr, dass wir sie segnen, dass wir helfen. Und wir erwarten dich, Herr Jesus. Und wir erwarten das echte tausendjährige Reich, das Millennium, das Friedensreich, wo du, Heiland, als König der Juden auf dem Throne David sitzt. Und wir danken dir, denn du bist ein guter Gott. Halleluja. Amen. Gott befohlen, komme gut heide, liebe.